Messe ist ganz speziell. Ich habe spontan gedacht, man könnte ja vieles nicht mehr. Aber das Zweite, mit einem Freund oder mit einer Freundin über Sachen schwätzen, das ist wirklich eine wahnsinnig gute Sache. Oder auch miteinander in eine Gebetsgemeinschaft eintreten und einander ein Stück weit ermutigen. Oder auch statt allein dann vor dem Fernseher zu sitzen oder das Handy anzuschauen mit jemandem, wo man sonst schon zusammen ist und sich jemand trifft, miteinander abmachen am Sonntagmorgen und sagen, komm, in dem Rahmen dürfen wir es ja noch und machen wir es auch noch. Ja, wir müssen nicht allein unterwegs sein. Ich möchte euch auf ein kleines Wagnis mitnehmen heute Morgen. Und zwar möchte ich euch heute eine Predigt halten über Sachen, die wohl den meisten von euch völlig klar sind. Und ich weiss, das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen langweilig. Aber ich habe gemerkt, dass manchmal Sachen für uns völlig klar sind, bis es wirklich darauf ankommt. Und wenn es wirklich darauf ankommt, dann sehen wir relativ schnell, ob etwas wirklich klar ist oder ob wir einfach die Meinung übernommen haben, ohne das wirklich auch zu reflektieren und zu überlegen, ist das wirklich fix in meinem Herzen? Denn jede Krise und die Krise, wo wir auch jetzt gerade drin sind, macht das ja auch deutlich. Jede Krise macht immer etwas mit uns und zeigt uns auch ein Stück weit immer, was wirklich hebt und was eben nicht hebt. Und darum sind Krisenzeiten auch gute Zeiten. Zeiten, wo wir gewisser werden, fester werden. Zeiten, wo wir sortieren und sagen, halt, nein, das stimmt nicht mehr. Zeiten, wo es vielleicht auch ein paar Antworten, nebst den vielen Fragen, dann gibt. Aber wir steigen ein mit einem Video.
Ich bin selber erst auf die Idee gekommen, einen Vortrag zum Thema Entscheidungen zu machen, als bei mir gegenüber, wo ich lebe, eine neue Firma eingezogen ist, ein Softwaredienstleister, der den Slogan hatte, nur wer alle Optionen kennt, kann optimale Entscheidungen treffen. Im ersten Moment dachte ich, okay, ein 0815-Satz aus dem Werkzeugkasten der schlechten Werbetexter. Im zweiten Moment dachte ich, langsam, vielleicht steckt der Irrsinn unserer Zeit in diesem Satz. Muss ich wirklich alle Optionen kennen? Was heißt es, wenn ich alle habe? Die Erfahrung habe ich neulich gemacht. Mein Notebook hatte den Geist aufgegeben. Wo ging ich hin? Zum Mediamarkt. Erste falsche Entscheidung. Aber ich wollte alle Optionen haben und mein Problem war, ich hatte sie. Vor mir standen an der Zahl 122 Notebooks der Firmen Sony, Toshiba, Acer, HP und Asus. Ausgestattet mit i3, i5 und i7 Prozessoren, mit Ultra Bay 1 Chipschacht und ohne, mit Gorilla Glas und ohne, verdreh, verstell, auf und wieder abbaubar. Ich war so überlastet, dass ich dachte, scheiße, erstmal ein Wasser. Ich ging in die Getränkeabteilung des nächsten Supermarkts und dachte, Wasser wie immer das gleiche, Klassik. Daneben Medium, naturell, sanft und die neue Reihe aktiv. Ich dachte, geil, eine Reihe, die aktiv heißt, was mag sich dahinter verbergen? Vital. Ich dachte, Moment, die Reihe heißt aktiv, das Wasser vital, das macht zusammen aktiv vital. Sowas nennt man bei Kindern ADHS.
Alle Möglichkeiten haben. Alle Optionen immer bedenken, ausschöpfen. Multi-Optionsgesellschaft. So nennt man die Gesellschaft, wo wir drinnen uns bewegen. Und wir haben immer viel zu viele Möglichkeiten. Es ist unheimlich anstrengend, irgendetwas zu kaufen, weil wenn man das kauft, denkt man immer, hätte es nicht etwas Besseres gegeben? Und wenn es nicht besser gewesen wäre, wäre es nicht vielleicht doch zu einem besseren Preis vielleicht gegangen? Mir hat mal jemand gesagt, in dem Moment, wo ich ein neuen PC oder ein neues Laptop kaufen, schaue ich keine Werbung mehr an zu diesem Thema, weil sonst rege ich mich nur auf. Weil am nächsten Tag finde ich ganz sicher das Bessere, das günstiger ist. Und das ist unsere Situation heute. Wir haben alle Möglichkeiten und wir sind immer gefordert, Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht geht euch das auch so, oder? Dass man durch das die Entscheidungen immer weiter rausschiebt. Weil man muss ja immer warten. Kommt noch eine neue Option? Gibt es noch etwas Besseres? Fliege vielleicht gerade morgen noch etwas rein, was ich heute noch nicht gewusst habe. Und darum kann ich heute noch nicht zusagen, sondern erst morgen. Aber morgen könnte es ja zu spät sein. Wie auch jetzt, wenn man sich für den Gottesdienst anmeldet und plötzlich kein Platz mehr da ist, wie man denkt, ja, vielleicht ist das Wetter dann schön und der Schnee ist so gut, dann könnte ich Skifahren, aber nein, das Wetter ist jetzt nicht schön, es ist nicht so gut, es ist verstopft auf der Straße, nein, wir gehen nicht Skifahren, dann gehen wir doch in den Gottesdienst, aber der Gottesdienst ist leider schon ausgebucht. Wir haben alle Optionen und wir haben heute auch die Option, dass wir uns überlegen können, gibt es überhaupt einen Gott oder nicht. Und das ist ein Unterschied zu vielen Generationen vor uns. In der Bibel kommt zwar das auch vor, ich habe euch da ein kleines Müsterli beacht aus dem Psalm 10. In der Bibel kommt das auch vor, gelegentlich, dass Menschen sagen, es gibt keinen Gott. Aber der Unterschied von diesen Menschen dortmal zu uns heute ist, dass sie zwar gewusst haben, dass es einen Gott gibt, aber sich bewusst gegen Gott entschieden haben und gesagt haben, Gott soll nichts in meinem Leben zu tun haben. Ich will nichts mit Gott zu tun haben. Er soll sich gefälligst aus meinem Leben raushalten. Heutzutage stehen wir ein Stück weit an einem anderen Ort. Nämlich heute stehen wir an dem Ort, dass wir sagen können, die Option Gott, die gibt es, glaube ich, gar nicht. Oder? Die Option, dass man überhaupt denken könnte, ich muss mich mit einem Gott auseinandersetzen, die ist gar nicht unbedingt von vornherein gegeben. Wir können heute an einem tieferen Punkt ansetzen quasi. Ich sage bewusst nicht am Hören, sondern am tieferen, weil wir unter schon uns können entscheiden, will ich mein Leben überhaupt leben mit der Option Gott oder nicht? Und es hat immer Konsequenzen. Viele Menschen sagen dort, ich muss Gott nicht lügen. Etwas, was es nicht gibt, muss man nicht lügen. Etwas, was nicht existiert, muss ich mich nicht damit auseinandersetzen. Aber etwas, was wir aus unserem Denken schon von vornherein entfernen, ist auch etwas, wo wir nicht werden zufällig mal antreffen. Wenn wir bewusst sagen, etwas gibt es nicht, dann sehen wir es auch nicht, wenn alles dafür würde sprechen, dass es doch gibt. Und dann fangen wir uns an zu überlegen, aber wie war denn das gewesen? Irgendwie müssen wir ja unsere Existenz erklären. Irgendwie müssen wir ja alles auch ein Stück weit versuchen, deutlich zu machen. Deutlich machen, wie die Welt entstanden ist, wie der Mensch entstanden ist. Und dann kommen wir auf die Lösungen. Und irgendwie unterm Strich kann man sagen, zufällig. Oder? Es ist einfach passiert. Es ist einfach passiert, dass irgendwo mal etwas auseinanderknallt ist. Es ist einfach passiert, dass sich irgendwelche Gase gebildet haben. Es ist einfach passiert, dass sich dann irgendwo im Wasser mal irgendetwas Lebendes entwickelt hat und dass irgendwie Lebendiges ist dann irgendwann mal aus dem Wasser rausgekrochen hat, irgendwann den Schwanz verloren, ist irgendwann aufgerichtet und irgendwann ist ein denkender Mensch gewesen, der Wahnsinnssachen kann gestalten und machen. Alles irgendwie zufällig. Wenn man ganz, ganz ehrlich ist, dann tönt das zwar alles logisch und klar und es gibt auch Belege dafür und man kann das irgendwie auch nachweisen. Aber das, was manche Leute so sagen, ja, es ist ja niemand dabei gewesen, wenn es zum Beispiel um die Auferstehung geht, das kann man da auch mit dem gleichen Recht sagen. Wir tönen aus den heutigen Warten von dem, was wir heute feststellen, zurückschauen und sagen, aufgrund von dem, was wir heute sehen, nehmen wir an, dass es früher so war. Wissenschaft ist im Ursprung oder im Grunde mal einfach, man setzt eine These und dann tut man Versuche machen oder tut man logische Herleitung machen, bis man erklärt hat oder bis man bewiesen hat, dass das, was man als These aufgestellt hat, auch stimmt. Und die These, die stimmt, bis jemand das Gegenteil beweist oder eine andere These aufstellt und die wiederum beweist. Und so gewiss, wie wir manchmal denken, dass Wissenschaft ist, so gewiss ist das nicht, es ist im Fluss. Weil man glaubt, in der Wissenschaft nicht, in den letzten 200 Jahren hat man wissenschaftlich nicht immer das Gleiche geglaubt, in jedem Bereich der Wissenschaft. Ist ein bisschen erschütternd, oder? Wie man denkt, ja, auf was soll man sich dann verlassen? Es ist eine Entscheidung, die man trifft. Vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. Ursprünglich ist eigentlich Gott am Ursprung oder am Grund der Wissenschaft gestanden. Weil die Menschen gesagt haben, ja, wenn es einen Gott gibt und der Gott außerhalb der Welt quasi in die Welt hineinschaut und das alles geschaffen hat, dann müssen wir in dem Geschaffenen auch eine gewisse Logik sehen. Dann müssen wir in dem Geschaffenen auch seine Handschrift gesehen. Und darum haben sie angefangen zu forschen und gemerkt, im Kleinen und im Grossen gibt es vieles, was sich wo so ein bisschen übereinstimmt miteinander. Ein weiterer Punkt. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es nicht richtig und falsch. Vielleicht haben wir das auch schon jetzt angetroffen. Ich bin letztens an einer Konferenz dabei gewesen, so wie man das heute macht, online. Und in einem Gespräch von zwei Referenten hat dann die eine Referentin gesagt, ja, das ist deine Sicht von den Dingen. Wer sagt, dass das richtig ist? Wer sagt, dass dein ethischer Maßstab, den du jetzt anleihst, der richtige ethische Maßstab für alle Menschen ist? Mit welchem Recht maßest du dir an, zu wissen, was richtig und was falsch ist? Was ist richtig und falsch? Wer soll das entscheiden? Ich? Ja, es spritzt dir gleich. Das wissen wir Männer vielleicht nicht, aber es spritzt dir gleich. Ja, es ist ja logisch, wer das entscheidet. Für mich zumindest. Die Person, die das WC putzt, die entscheidet, wie gebisselt wird. Ganz einfach. Also wenn, ja, so, meine Meinung, oder? Man, auch das kann man in Frage stellen, oder? Das Problem ist, das kann man auf alles überziehen, überbeugen, oder? Richtig und falsch. Ja, wer sagt, dass es richtig ist, das Eigentum vom Nächsten zu achten? Wer sagt, dass es richtig ist, dass man das Menschenleben wertschätzt? Wer entscheidet das eigentlich? Wir entscheiden das heute in der Regel durch Mehrheitsbeschlüsse oder durch, wenn es nicht jetzt demokratisch läuft, durch eine gemeinsame Übereinkunft oder durch ein gemeinsames Wir für richtig halten, für ein gemeinsames Wissen. Dann kann man zum Beispiel sagen, richtig ist das, was den meisten Menschen nützt. Nur wenn es nur den meisten Menschen nützt, gibt es auch andere, die es nicht nützt. Die schauen halt dann ein. Ja, wer sagt, was richtig und was falsch ist? Wenn niemand das von außen sagt, dann müssen wir das letztlich als Menschen selber entscheiden. Und dann kann es plötzlich richtig sein, oder gesetzmäßig richtig sein zumindest, dass man Menschen nicht mehr leben lässt oder nicht leben lässt, weil das die Gesellschaft so findet. Vieles, was wir heute noch haben, so als Punkte, oder, wo feststehen und wo gewiss sind, die sind darum fest und gewiss, wie wir so wie einen Nachhang haben von christlicher Ethik in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Es schwingt immer noch so ein bisschen mit, dass der Mensch wertvoll ist und dass das Menschenleben zu achten ist und dass der Starke sollte zum Schwachen schauen. Warum eigentlich? Warum kann der Starke nicht einfach stark sein und sagen, ich bin stark und wenn ich stark bin, habe ich das Recht, mir das zu nehmen, was mir zusteht? Weil es hat ja einen Grund, warum ich stark bin und der andere schwach ist, nämlich, dass ich gut leben kann und der andere nicht so gut leben kann. Auch, ich tue es ein bisschen überspitzen, aber auch einen ethischen Ansatz. Der Jeremy Bentham, sehr ein einflussreicher Mensch zu seiner Zeit, Zitat von ihm, die Moral ist ein steter Angriff auf das Recht des Stärkeren. Moral, das ist die Lehre von der Art, wie man sich verhält. Ein anderes Wort für Moral ist Ethik, die Art und Weise, wie man umgeht miteinander. Also, wenn jemand sagt, das ist richtig und das ist falsch und das sind immer moralische oder ethische Entscheidungen, dann ist das immer ein Angriff auf das Recht des Stärkeren. Jetzt, für uns ist klar, ich hoffe es zumindest, oder, dass die Starken eigentlich verpflichtet sind, zu den Schwachen zu schauen. Warum? Nachhang aus dem christlichen Gedankengut. Nachhang von Jahrhunderten von christlichem Wissen, vom Wissen um einen Gott, der sagt, der Arme muss vom Reichen beschützt werden und versorgt werden. Der Schwache muss vom Starken beschützt werden. Es ist nicht richtig, wenn man jemandem, der weniger stark ist, wenn man dem seine Not ausnützt. Das ist falsch. Es ist falsch, seine Stärke auszunützen. Aber wenn das niemand von außen sagt, wer soll es dann sagen? Wer soll denn sagen, dass man etwas nicht darf oder dass man etwas darf. Und hat dann die Mehrheit tatsächlich immer recht? Gehen wir einen Schritt weiter. Und wenn es doch einen Gott gibt, die Komplexität von unserem Dasein, von unserem Leben, und nicht nur vom Hirn, sondern vom Menschen als Ganzes, von der Natur um uns herum, von dem Zusammenspiel, von dem, dass es funktioniert, dass wir mal Winter haben und dann wieder Sommer, dass wir Wasser haben, dass Wolken sich sammeln und dann das Wasser von einem Ort zum anderen tragen und dort wieder niederlassen. All diese Komplexitäten, die sprechen für mich eindeutig für etwas Plans. Für einen Konstrukteur, für jemanden, der außerhalb ist und das anschaut. Und wenn man jetzt als Wissenschaftler einfach denkt, man könnte die Welt untersuchen, und wenn man die Welt ganz, ganz genau untersucht, dann findet man innerhalb der Welt auch die Lösung und die Antworten, dann ist das so ein bisschen ähnlich, wie wenn jemand einen Kuchen backt. Sagen wir mal, meine Frau backt für mich einen Kuchen und ich fange an, den Kuchen so richtig so ein bisschen, auseinanderzunehmen, Reagenzgläschen und so und dann mit all diesen Sachen, Mikroskop und allem, genau anschauen. Und dann schaue ich den Kuchen an und denke, ich sehe in dem Kuchen meine Frau. Es ist völlig logisch, dass man es nicht sieht. Man sieht vielleicht etwas von der Liebe von meiner Frau in einem Kuchen, den sie für mich backt. Aber man sieht nicht die Person, die das gemacht hat, in dem Innen. Könnt ihr das verstehen? Ist ein gutes Beispiel, oder? Ist auch nicht von mir. Ja, du bist ja auch gut. Das hat mich total überzeugt. Man kann zwar die Welt untersuchen, oder? Und man kann alles anschauen, aber man sieht wegen dem nicht, warum die Welt da ist. Man sieht wegen dem nicht, was der Sinn und der Zweck vom Dasein ist, was der Sinn und der Zweck vom Leben ist, warum es denn trotzdem Leben gibt. Man kann höchstens sehen, dass es gibt und wie es funktioniert und dass es einen Zusammenhang hat miteinander. Und ein weiteres Problem ist wegen dem noch lange nicht gelöst, nämlich die Frage, ja, warum sind wir denn überhaupt da? Woher komme ich? Warum habe ich die Lebenszeit auf dieser Erde, werde irgendwann geboren, stirb irgendwann und was soll überhaupt die Zeit da drin? Woher komme ich, wohin gehe ich und was soll ich da und wer bin ich überhaupt? Was macht mich aus und warum macht mich das aus, was ich bin? Und dann gibt es natürlich viele Gründe, oder? Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ja, es ist viel Prägung, es ist viel Vorbild, was ich vorher auch gesagt habe in der Einsegnung. Es ist vielleicht auch da und dort etwas genetisch bedingt und da gibt es auch noch Sachen, die man sich nicht erklären kann. Ich habe euch schon mal gefragt, warum dass er eigentlich genau da zu dem Zeitpunkt in dieser Situation geboren sind, wo er geboren worden sind. Also ich habe mich schon gefragt, mein Gott, was hast du dir überlegt, wo du mich in meine Familie geboren hast? Und dann bin ich nicht mehr Teenager gewesen. Ich dachte, oh, was mutest du mir dazu? Aber das ist ja ganz unterschiedlich. Man kann ja sagen, hey, warum habe ich so eine gute Lebenssituation? Und warum haben andere eine schlechte Lebenssituation? Und wenn man dann immer einfach sagt, ah, Zufall. Ja, dann ist die Antwort wirklich befriedigend. Ich habe letztens vor mir ins Bett gegangen. Meine Frau hat sich noch eine Bettflasche gemacht. Ich dachte, ich warte mit 10 Putzen, bis sie wieder raufkommt. Dann schnell umgezappt, oder? Und dann, zack, Kultursendung, SRF, steht dort Moderatorium und sagt, in dieser Zeit von Corona, da haben die Menschen viel mehr Sehnsucht nach Spiritualität. Ja, warum haben wir Sehnsucht nach Spiritualität? Warum ist da in uns innen etwas, das danach schreit und fragt, was eigentlich der Sinn und Zweck vom Leben ist? Warum ist da in uns innen etwas, das sich danach sehnt, einen Grund zu finden fürs Dasein? Offensichtlich sind wir dazu angelegt, zum Fragen. Und vielleicht haben die auch schon gemerkt, hey, das passiert immer mir. Und dann schaue ich um und denke, wieso geht es eigentlich den anderen Köglis allen so gut und mir geht es so dreckig? Und warum trifft es immer die Falschen? Oder? Manchmal denke ich mir, eigentlich könnte ja auch mal das Schicksal dort zuschlagen, wo es die Leute verdienen. wenn es schon zufällig ist. Und dann erleben wir vielleicht auch so tiefe Schicksalsschläge. Und schon die Worte finde ich ganz spannend, oder? Schicksalsschlag. Ja, wenn das Schicksal es nichts ist, warum schlägt es dann? Und wenn es schlägt, wer führt denn die Hand? Sind es so hilflose Versuche, um etwas zu erklären, was eigentlich unerklärbar ist, ohne Gott? Wo man sich sagt, hey, es passiert so viel Gutes und es passiert so viel Schlechtes und die einen trifft es gut und die anderen schlechter. Warum eigentlich? Und es gibt keine Antwort darauf. Es gibt keine Antwort darauf und wir sind wie ausgespickt oder ausgespeuzt in die Welt hinein, angestellt, irgendwie ausgeliefert an einem dunklen Nichts, an einem fragwürdigen nicht da sein und wir können uns an niemanden wenden. Wir sind völlig auf uns zurückgeworfen, ohne Gott. Und am Schluss können wir irgendwie nur überlegen und denken, aha, wenn das so ist und der eine besser geht, der andere schlechter und alles irgendwie auf mich zentriert ist, ja, dann müsste ich ja auch allem schuld sein. Wenn wir niemanden anders haben, dann ist es ja auch, kann ich es nur bei mir suchen oder nur bei uns Menschen suchen. Viele Kulturen, ich würde sagen sogar die meisten Kulturen, außer vermutlich die im Untergabe begriffen sind, die rechnen mit einem höheren Wesen. Die rechnen damit, dass außerhalb von ihnen irgendjemand ist. Und wir haben heutzutage wie noch nie die Wahl zum Entscheiden, wenn wir unser Leben mit oder ohne Gott denken. Und ich sage nicht einmal planen, sondern nur mal denken. Wenn wir Gott in unsere Rechnung mit ihnen nehmen oder nicht. Und wenn wir nicht ihnen nehmen, ohne Gott, dann trifft vielleicht das zu. Ich bin faul, ich mache, was ich will, ich nutze Leute aus, ich scheiße auf das Eigentum anderer als Mensch gehasst, als Katze geliebt oder gefeiert. Und das ist so ein Satz, wo man dann sagt, ja natürlich, ohne Gott kannst du machen, was du willst. Ohne Gott bist du niemandem Rechenschaft schuldig. Ohne Gott hast du eine Art von Freiheit, die du mit Gott nicht hast. Dafür steht natürlich eine andere Art von Freiheit. Ohne Gott gibt es niemanden, der nach dir fragt, aber es fragt auch niemand nach dir. Ohne Gott gibt es niemanden, der dir dreinredet, aber es gibt auch niemanden, der dich tröstet. Ohne Gott gibt es keinen Grund, warum du da bist und du merkst keinen Grund, warum du nicht mehr da sein solltest. Mit Gott, da hast du einen Ankerpunkt, oder mit einem höheren Wesen, um das nachher weiterzufassen, hast du einen Ankerpunkt außerhalb von dir. Und ich habe in dieser Zeit, wir haben unsere Enkel zu Besuch gehabt und die haben dann, weil sie einen Joker-Tag genommen haben, müssen Aufgaben machen. Und dann haben sie mit dem Kreisel so geometrische Figuren müssen machen. Und ich das so ein bisschen angeschaut und dachte, aha, ja, einen richtigen Kreis kannst du eigentlich nur machen, wenn du einen Mittelpunkt hast. So etwas richtig Schönes. Zirkel einstecken rundherum. Mit Gott hast du einen Zirkelpunkt. Einen Punkt, wo rundherum kannst irgendwie das einordnen und in ein Verhältnis zueinander bringen. Mal abgesehen davon, dass man ganz viele geometrische Sachen mit dem Zirkel berechnen kann. Bin so richtig wieder ein bisschen motiviert worden, das wieder mal anzuschauen, wie spannend das eigentlich ist. Es ist letztlich ja unsere Entscheidung, in welche Richtung dass wir denken. Oder es gibt Menschen, die tun so etwas aus ihrem Denken wegplanen oder wegstoßen, dass das gar keinen Platz mehr hat. Vielleicht haben sie auch schon in einem Gespräch erlebt. Oder? Ich habe mal jemanden getroffen, der gesagt, ich bin völlig allein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du hast doch Geschwister. Mit denen habe ich nichts zu tun, die sind gestorben, die gibt es nicht mehr. Also gibt es das für die Person nicht mehr? Obwohl sie real existieren. Wir können etwas gedanklich aus unserem Leben entfernen, wegtun. Das heisst aber nicht, dass das weg ist, sondern es ist auch in unserem Leben spielt das keine Rolle mehr. Und das ist die erste Option, die erste Weggabelung, die wir uns entscheiden. Planen wir oder denken wir unser Leben mit Gott oder ohne Gott? Und es ist völlig klar, wenn wir uns entscheiden für ein Leben mit Gott, dann hat das genauso Konsequenzen, wie wenn wir uns für ein Leben ohne Gott entscheiden. Oder ein Denkkonstrukt von unserer Welt, wie wir unsere Welt sehen, können wir mit Gott oder ohne Gott denken. Und beides hat Konsequenzen. Und beides führt uns zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und es ist auch völlig klar, wenn wir uns entscheiden, dann wird die Welt einen Moment lang ein bisschen enger. Oder? Man kann nicht mehr alle Möglichkeiten offen behalten. Spannend ist, dass viele Leute sich für die Option, ohne Gott zu denken, entscheiden, ohne zu merken, dass sie dabei auch etwas verlieren. Sie denken, man verliert nur etwas, wenn man sich für die Option mit Gott entscheidet. Aber wenn du zwei Optionen hast und du wählst eine, dann verlierst du die andere. Dann bist du ein Stück ärmer nachher. Ich habe euch versucht zu zeigen, wie man die Welt sehen kann. Und mir ist klar, dass das nicht so eine Predigt ist, die so leicht zugänglich ist, wie wenn ich darüber rede, dass Jesus allen Schöfli nachgeht, sie auf die Schulter nimmt und heimträgt und dann um den Kopf küsselt. Das ist mir völlig bewusst. Und doch ist es wichtig, dass wir uns überlegen, an was glauben wir eigentlich und auf was steht eigentlich unser Leben wirklich? Wie sehen wir und wie denken wir unser Leben? Wie gesagt, am Anfang haben so angefangen, wir können heute ohne Gott denken, ohne Gott rechnen. Wir können Gott aus unserer Gleichung rausstreichen und so tun, wenn er nicht da wäre. Wir können Gott aber auch mit reinnehmen. Und wenn wir das tun, dann ist eigentlich sofort die nächste Frage, ja, wenn man dann in die Welt rausschaut, ja, welcher Gott denn eigentlich? Und warum der Gott, wo man da an diesem Ort, in dieser Kirche, Sonntag für Sonntag arbeitet. Warum der Gott? Das ist die Frage, die ich mit euch nächsten Sonntag anschauen möchte. Welcher Gott darf es denn sein? Wir stehen ja heute im Vergleich zu frühen Generationen da vor einer riesen Wahl. Oder? Es ist, auch wenn wir jetzt morgen dann nicht mehr im Migri alles kaufen können, was er anbietet, oder im Gobo, im Denner, oder im Lidl, oder im Aldi, oder im Landi, oder im Volk. Jetzt habe ich, glaube ich, alle gesagt, was ich ganz so spontan weiss, damit niemand denkt, er kommt zu kurz. Wenn wir dort irgendwo vor einem Regal stehen, oder, und irgendetwas haben müssen, dann haben wir eine ursinnige Auswahl von verschiedenen Gumpfen zum Beispiel, oder verschiedenen Honig, oder verschiedene Teesorten. Und genau so ist es da auch. Wenn man damit rechnet, dass es höheres Wesen gibt, wenn mal meinem Vorschlag folgt und einen Schritt in die Richtung mit Gott gehen oder mit einem höheren Wesen, wähle Gott dann. Darüber nächsten Sonntag mehr. Amen.